Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Unruhen in der muslimischen Welt werden nach Einschätzung der US-Regierung weiter anhalten. Auch heute gab es in vielen Ländern Proteste gegen den in den USA produzierten islamfeindlichen Film über den Propheten Mohammed. Im Sudan und in Tunesien wollen die USA ihr Botschaftspersonal wegen der Ausschreitungen auf eine Notbesetzung reduzieren. Amerikanische Vertretungen in anderen Ländern werden durch zusätzliche Spezialkräfte geschützt.
Scharfschützen auf einem Hoteldach. Amerikanische Eliteeinheiten in Jemens Hauptstadt Sanaa. Sie sollen die US-Botschaft sichern. Das Gebäude war am Donnerstag Ziel wütender Angriffe von Demonstranten geworden. Zu vereinzelten anti-amerikanischen Demonstrationen kam es heute in verschiedenen Teilen Afghanistans. Diese Proteste richten sich gegen das in den USA produzierte anti-islamische Hassvideo, in dem der Prophet Mohammed verunglimpft wird. Massenkundgebungen auch in Pakistan. Angesichts solcher Bilder wappnet sich Amerika für eine länger anhaltende Krise. Die Lage könne unabsehbare politische Konsequenzen haben, verlautet aus dem Weißen Haus. Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl gerät Barack Obama auch in der Heimat unter Druck. Die Republikaner kritisieren seine Nahostpolitik als zu unentschlossen gegenüber Syrien oder Iran. Nicht dieses Video hat ja all das ausgelöst. Es ist doch ein Kampf zwischen Islamisten und moderaten Kräften. Die einen wollen, dass sich Amerika heraushält, deshalb müssen wir den anderen beistehen. Amerika streitet über den außenpolitischen Kurs.
Schützenhilfe bekommt die US-Opposition heute aus Israel. Denn auch Ministerpräsident Netanyahu beklagt sinngemäß, Amerika sei unerbittlich, vor allem zu seinen Freunden, seinen Feinden gegenüber dagegen zu nachgiebig. Die Kritik an US-Präsident Obama wird lauter.
Auch die Bundesregierung zieht Konsequenzen aus den Angriffen auf die deutsche Vertretung im Sudan. Man werde das Personal in der Botschaft ausdünnen, sagt der Bundesaußenminister Westerwelle im Bericht aus Berlin. Er begrüßte die Entscheidung des Bundesinnenministeriums, dem christlichen Hassprediger Terry Jones aus den USA die Einreise nach Deutschland zu verweigern. Jones zählt zu den Unterstützern des Schmähfilms. Er hatte im vergangenen Jahr zu Koranverbrennungen aufgerufen. Papst Benedikt XVI. Hat eindringlich zum Frieden im Nahen Osten aufgerufen. Bei einer Messe in der libanesischen Hauptstadt Beirut forderte er die Weltgemeinschaft auf, Wege gegen die Gewalt im Nachbarland Syrien zu finden. Lösungen sollten vor allem die arabischen Länder vorschlagen. Der Gottesdienst war der Höhepunkt der dreitägigen Reise des Oberhauptes der katholischen Kirche in die Krisenregion.
Ein zufriedener Papst verlässt den Libanon. Zum Abschied appelliert Benedikt XVI. Ein weiteres Mal an Christen und Muslime, den Dialog des Friedens und der Versöhnung fortzuführen. Dieses Bemühen zieht sich wie ein roter Faden durch seine dreitägige Visite im Libanon. Immer wieder mahnt er zu einem, so wörtlich, neuen Modell der Brüderlichkeit zwischen den Religionen, zwischen den Nationen. Noch nie hat der Papst einen Friedensappell so eindringlich formuliert wie heute an die Menschen im Nahen Osten nach dem Gottesdienst in Beirut. Mit aufrüttelnden Worten fordert Benedikt ein Ende des blutigen Bürgerkrieges in Syrien. Das Dröhnen der Waffen sei noch immer zu hören, auch das Schreien der Witwen und Waisen. Warum so viele Gräuel? Warum so viele Tote? Es ist ein flammender Appell an die arabischen Staaten wie auch an die internationale Gemeinschaft, endlich Lösungen für den blutigen Konflikt in Syrien zu finden. Dabei müssten die Würde eines jeden Menschen, seine Rechte sowie seine Religion geachtet werden. Just als in islamisch dominierten Ländern westliche Botschaften brennen und Hasstiraden muslimischer Fundamentalisten die Welt verängstigen, appelliert Papst Benedikt hier im Libanon an die Menschen, Wege neuer Brüderlichkeit zu finden, sich gegenseitig zu vergeben, um endlich Frieden für den Nahen Osten zu finden. Der Mut und die Entschlossenheit des 85-Jährigen, dies hier und jetzt zu tun, hat alle, Christen wie Muslime, schwer beeindruckt. Doch auch seine Appelle werden verhallen, wenn sich der ehrliche Wille zum Frieden bei den Konfliktparteien nicht durchsetzen kann.
Weitere Hintergrundinformationen und einen Kommentar zum Papstbesuch im Libanon finden Sie auf tagesschau.de. Der Iran hat erstmals eingeräumt, Elitesoldaten in Syrien im Einsatz zu haben. Sie seien aber nur beratend tätig, sagte der Kommandeur der Revolutionsgarden Jafari in Teheran. Sollte Syrien angegriffen werden, würde der Iran auch militärisch Beistand leisten. Der Spiegel berichtet, iranische Offiziere seien auch an einem Test von Trägersystemen für Giftgaswaffen in Syrien beteiligt gewesen. Die Versuche hätten Ende August beim Forschungszentrum Al-Safira östlich von Aleppo stattgefunden.
Im Osten der Türkei sind bei einem Sprengstoffanschlag 8 Polizisten getötet worden. Türkische Medien berichten, dass für den Vorfall in der Provinz Bingöl die kurdische Untergrundorganisation PKK verantwortlich gemacht wird. Offenbar explodierte ein Sprengsatz, als das Polizeifahrzeug vorbeifuhr. Die Kämpfe zwischen PKK und türkischen Sicherheitskräften haben sich in den vergangenen Monaten wieder verschärft.
Bei einem NATO-Luftangriff im Osten Afghanistans hat es erneut zivile Opfer gegeben. 8 Frauen wurden getötet, 7 weitere verletzt, teilte das Büro von Präsident Karzai mit. Sie seien beim Holzsammeln gewesen. Die NATO bestätigte die Angaben. Ziel des Angriffs in der Provinz Lamon seien Aufständische gewesen. Auch 45 Taliban-Kämpfer seien getötet worden. In vielen chinesischen Städten haben Zehntausende Menschen am Wochenende gegen Japan demonstriert. Es kam zu Ausschreitungen. Japans Regierungschef Noda forderte China auf, die Sicherheit der Bürger seines Landes zu garantieren. Anlass der Proteste ist der Konflikt um eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer. Die Lage war eskaliert, seit Japan kürzlich den Kauf von 3 der 5 Inseln angekündigt hatte. China macht alte Ansprüche auf das Gebiet geltend.
Flaschen, Eier und auch ein paar Steine fliegen gegen die japanische Botschaft in Peking. Ein massives Polizeiaufgebot sorgt zwar dafür, dass die Demonstranten nicht auf das Gelände gelangen können, die Polizisten lassen sie aber ansonsten gewähren. Der patriotische Protest ist geduldet, wenn nicht sogar erwünscht. Hintergrund der antijapanischen Ausschreitungen ist der Streit um eine unbewohnte Inselgruppe nördlich von Taiwan, die China die Diaoyu, Japan die Senkaku nennt. Die Besitzverhältnisse sind auch deswegen umstritten, weil dort reiche Fischgründe und Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Der Konflikt schwelt schon länger. Als dann Anfang vergangener Woche Japan ankündigte, 3 der Inseln kaufen zu wollen, war in China die Empörung groß. Seitdem wird Stimmung gegen Japan gemacht, die immer aggressiver wird. Ich bin hier, um Japan meine Verachtung auszudrücken. Ich hoffe, die chinesische Regierung unterstützt uns, verteidigt die Souveränität unserer Inseln und ergreift entsprechende Maßnahmen, wenn notwendig. Im südchinesischen Shenzhen sind die Proteste heute eskaliert. Die Gewalt der Demonstranten richtete sich erst gegen ein Einkaufszentrum, später auch gegen die Polizei, die mit Tränengas antwortete. Der antijapanische Protest ist offensichtlich mancherorts außer Kontrolle geraten.
Im Fall der Neonazi-Mordserie sind die Sicherheitsbehörden weiter unter Druck. So habe das Berliner Landeskriminalamt von einem V-Mann mehrere Hinweise auf die 3 untergetauchten Rechtsterroristen erhalten. Das berichten der Spiegel und die Welt am Sonntag. Einen ersten Tipp zum Aufenthaltsort soll es bereits 2002 gegeben haben. Die Gruppe soll für 10 Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich sein. Auch der militärische Abschirmdienst ist weiter in der Kritik.
Diese Akte des militärischen Abschirmdienstes, kurz MAD, sorgt seit Tagen im politischen Berlin für Ärger. Informationen über einen der NSU-Terroristen sind dem zuständigen Untersuchungsausschuss im Bundestag monatelang nicht vorgelegt worden. Ob es beim MAD oder im Verteidigungsministerium Versäumnisse gab, ist noch offen. Inzwischen wollen die Liberalen den MAD abschaffen, die Union ist dagegen, ein neues Streitthema in der Koalition.
Wir brauchen bessere und einfachere Informationsweitergaben. Und das funktioniert am besten, indem die Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes in das Bundesamt für Verfassungsschutz überführt werden und damit der MAD auch aufgelöst wird.
Es gibt keine Gründe, den MAD abzuschaffen. Ohne Zweifel sind beim MAD Fehler passiert. Der MAD muss seine Struktur verändern, aber wir brauchen den MAD.
Auch die thüringische Ministerpräsidentin Lieberknecht sieht die FDP-Forderung skeptisch. Doch im Bericht aus Berlin macht sie deutlich, Umstrukturierungen müssen sein.
Es darf auf jeden Fall kein Tabu geben. Wir dürfen nichts ausschließen. Auch die Zusammenlegung von Ämtern wäre möglich.
Zudem heizen offenbar nicht weitergegebene Aussagen des Neonazis Thomas S. die Debatte an. Der V-Mann hat dem LKA Berlin schon 2002 Hinweise über die NSU-Terroristen gegeben. Jetzt will der Berliner Innensenator Henkel einen Sonderermittler einsetzen, um Versäumnisse aufzuklären. Parteiübergreifend mehren sich die Stimmen, dass Sonderermittlungen und Untersuchungsausschüsse nicht mehr ausreichen. Bund und Länder werden sich wohl bald mit einer Neustrukturierung aller Sicherheitsbehörden konkret befassen müssen.
Der frühere Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann ist tot. Er starb nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Österreich. Der CSU-Politiker war langjähriger Weggefährte des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Strauß. In seiner Amtszeit als Innenminister von 1982 bis 1989 fallen etwa die Einführung des Vermummungsverbots und der Kronzeugenregelung. Danach war Zimmermann bis 1991 Verkehrsminister.
Friedrich Zimmermann ist auf dem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn 7 Jahre Innenminister im Kabinett von Kanzler Helmut Kohl. Vor allem in der Asyl- und Ausländerpolitik, aber auch bei der Verschärfung der Sicherheitsgesetze agiert Zimmermann als Hardliner.
Ich habe nie Angst gehabt, Fehler zu machen. Und ich bin auch heute noch bekannt dafür, dass ich entscheiden kann und dass ich zu einer Entscheidung nicht mehr als die unbedingt notwendige Zeit brauche.
In der Umweltpolitik setzt Zimmermann gegen alle Widerstände im Inland und der EG die Einführung des bleifreien Benzins und des Katalysators durch. Zimmermann ist ein früher Weggefährte von Franz Josef Strauß. Er tritt 1948 in die CSU ein, wird 1956 Generalsekretär und sitzt seit 1957 für die Partei im Bundestag. 1960 wird Zimmermann in der Münchner Spielbank-Affäre zunächst wegen Meineids verurteilt, dann aufgrund eines medizinischen Gutachtens freigesprochen. Seine Karriere hat die Affäre nicht verhindert. 1976 ist er in Wildbad Kreuth entscheidend daran beteiligt, dass die CSU die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU vorübergehend aufkündigt. 1989 wechselt Zimmermann vom Innenministerium ins Verkehrsministerium. Aus der Bundespolitik verabschiedete er sich schon 1991. Über 2 Jahrzehnte hat Zimmermann die Bonner Republik mitgeprägt. Ein kampfeslustiger Bayer der ersten Stunde.
In Kassel geht heute die Kunstausstellung Documenta 13 mit einem Besucherrekord zu Ende. 860.000 Kunstinteressierte zählten die Veranstalter. 100.000 mehr als vor 5 Jahren. Seit dem 9. Juni stellten 300 Künstler ihre Werke aus. Auch das ein neuer Rekord. Die Documenta findet alle 5 Jahre statt und gilt als die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. In der Fußball-Bundesliga bleibt Aufsteiger Eintracht Frankfurt weiter ohne Punktverlust. Die Hessen feierten mit dem 3:2 gegen den Hamburger SV den 3. Sieg im 3. Spiel. Im 2. Sonntagsspiel besiegte Freiburg 1899 Hoffenheim mit 5:3. Die Gäste kassierten damit die 4. Pflichtspielniederlage in dieser Saison und bleiben weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Die Tabelle: München und Frankfurt noch ohne Punktverlust nach dem 3. Spieltag. Mit 2 Zählern Rückstand folgen Hannover, Schalke, Dortmund und Nürnberg. Die 2. Hälfte beginnt mit Wolfsburg, dahinter Bremen, Leverkusen und Greuther Fürth. Noch ohne Punktgewinn Hamburg und Hoffenheim. Das deutsche Tennisteam bleibt in der Davis Cup Weltgruppe. Cedric Marcel Stäbe gewann am Nachmittag am Hamburger Roten Baum das entscheidende Einzel im Relegationsspiel gegen Australien und sorgte so für den 3:2 Erfolg. Stäbe schlug Leighton Hewitt glatt in 3 Sätzen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. September.
Ein Hoch sorgt dafür, dass die neue Woche freundlich beginnt. Nur im Norden und Nordwesten Deutschlands machen sich Wolken des Tiefs über dem Nordmeer bemerkbar. Zur Wochenmitte wird es von Nordwesten kühler. In der Nacht ist es meist klar. An der Nordsee gibt es dichtere Wolken, die etwas Regen bringen. Im Süden und in einigen Tälern bildet sich örtlich Nebel. Am Tag ist es verbreitet freundlich, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Im Norden und Nordwesten dagegen ist es mitunter stärker bewölkt und es fallen einzelne Schauer. Der Wind wird meist schwach, im Norden mäßiger Wind, bei Seewind wird er frisch bis stark. In der Nacht 14 Grad in Nordfriesland und 4 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag 18 Grad auf Sylt und bis zu 25 Grad am Oberrhein. Am Dienstag ist es im Süden und Südosten freundlich, sonst hier unter Schauer, die an der Nordsee mitunter kräftig ausfallen. Am Mittwoch im Südosten Regen, im übrigen Land ist es wechselnd bewölkt, örtlich gibt es gewittrige Schauer. Am Donnerstag im Norden Schauer, sonst erst Nebel, dann Sonne und Wolken.
Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska zu den Tagesthemen. Wir berichten über die Pläne von Rechtspopulisten, das islamfeindliche Video auch in Deutschland auszustrahlen. Und wir zeigen Ihnen ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.